Wer seine Bibel dabei hat und gerne zur Predigt einen Text aufschlägt, eine Gewohnheit, die wirklich gut und segensreich ist, und andere kommen besser klar, wenn sie einfach nur zuhören, der kann schon mal den Finger in den Römerbrief legen, Kapitel 8, die wirkliche Lesung, die wir sonst oft zu Anfang der Predigt haben, kommt heute aber etwas später im Verlauf. Aber es wird gehen um viele Stellen in der Bibel, insbesondere aber um einen Teil des Römerbriefs aus Kapitel 8. Als wir in der Gemeindeleitung überlegt haben, was sind Themen, die in den Advent passen, die zu dem Gedanken passen, dass wir sagen, Advent gehört der christlichen Gemeinde, da waren es mehrere, es war im Grunde eine Fülle. Und die, die drankommen werden, fangen alle an mit Jesus kommt. Bezogen auf sein damaliges Kommen, bezogen auf seine Wiederkunft, das hatten wir schon. Heute wird es darum gehen, Jesus kommt, die Seinen zu erlösen. Im weiteren Verlauf der Adventszeit werden Themen sein, Jesus kommt und er kommt wieder. Jesus kommt als Richter aller und Jesus kommt, darum harren wir auf ihn. Und insgesamt, das, was mit dem Kommen Jesu verbunden ist, ist das, was wir die gute Nachricht nennen. Nichts anderes heißt Evangelium, gute Nachrichten, gute Neuigkeiten. Der guten Nachricht geht aber eine schlechte voraus. Die schlechte Nachricht ist die, warum wir die gute Nachricht brauchen. Und die schlechte Nachricht hat damit zu tun, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Wenn ihr euch die Natur anschaut, und du hast wunderbare Hubble-Bilder uns gezeigt, ja, das war so die Natur nach außen gerichtet, wenn wir in den Weltraum schauen, ja, oh großer Gott, wenn ich die Welt betrachte und sehe der Sterne unzählige Schar, heißt es in einem Lied. Wenn wir nach solchen Bildern suchen, schauen wir mal im Internet, was ist ein schönes, stimmungsvolles Hintergrundbild, dann gibt es Bilder aus der Natur, Wasserfälle, ein herrlicher Dschungel, ein wunderschöner Strand, alle Sachen, die so stimmungsvoll sind und die Gottes Schöpferhand widerspiegeln. Und die Natur ist wunderschön, immer noch selbst in ihrem gefallenen Zustand. Aber die Natur ist auch schrecklich geworden. Diese Welt, von der Gott gesagt hat, diese Schöpfung, sie ist gut. Die produziert in dem Zustand, in dem wir sie heute vorfinden, in diesem gefallenen Zustand, auch Erdbeben, Vulkanausbrüche und Überschwemmungen. Diese von Gott geschaffene Natur ist nicht nur schön, die ist auch schrecklich. Und dass sie schrecklich ist, daran ist, wenn wir der Bibel folgen, und das tun wir hier, daran ist der Mensch schuld. Ich rede von dem, was wir gemeinhin den Sündenfall nennen. Dass der Mensch, beschrieben wird uns diese Szene im Paradies und jeder von uns hier, ob wir Kirchgänger sind sonst oder nicht, hat sie von gehört. Stichworte Adam, Eva, Frucht, Schlange, Baum. Ein Ablauf, wo der Mensch beschrieben wird als jemand, der sich einfach mal eben so über Gottes Gebote hinwegsetzt. Und es kann sein, dass du jetzt da sitzt und denkst und sagst, meine Güte, fang doch nicht bei Adam und Eva an. Das ist so weit weg, wer weiß auch, ob das stimmt. Gut, bin ich einverstanden, ich gehe nicht so weit zurück. Mach die Nachrichten an. Wenn du mir nicht glaubst, dass aus Adam und Eva und aus der Geschichte sich ergibt, dass der Mensch ein gefallener Mensch ist, dann guck in die Nachrichten. Schau dir an, hör dir an, was Menschen anderen Menschen antun, und dann gucken wir in die Augen und sagen, nee, der Mensch ist im Grunde gut. Dann lache ich dich aus, wenn du das machst. Weil der Mensch nicht im Grunde gut ist. Und Anke, ich danke dir, dass du das so gesagt hast, weil ich denke, das ist was thematisch jetzt sich widerspiegelt. Ja, dass du hast so Zeugnis gegeben davon, dass du in deinem eigenen Herzen jetzt noch nach Jahren mit Christus Dinge entdeckst, von denen du selbst sagst, die sind vor Gott nicht gut. So habe ich einen Teil deines Zeugnisses verstanden. Das heißt, die nächste Frage ist, schau in dein Herz. Wenn du sagen möchtest, der Mensch ist im Grunde gut, dann schau einmal ehrlich in dein Herz. Und da wirst du in unterschiedlichem Maße finden, Egoismus, Zorn, Lüge, Hass, Verzweiflung. Manche Sachen, die wir so alltäglich sagen, untereinander, zumindest draußen in der Welt, die sind in Wahrheit ganz fürchterlich. Da hörst du manchmal den Ratschlag, weißt du, folge einfach deinem Herzen. Um Himmels Willen, nein, folge bitte nicht immer deinem Herzen. Jeremia 17, Vers 9 sagt, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Auch wieder das Altes Testament. Gucken, was unser Herr selbst sagt. Matthäus 15, Vers 19. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Geh nicht hin und sage einfach, folge deinem Herzen. Ist alles schlecht, was in deinem Herzen ist? Nein, nein, natürlich nicht. Nicht jeder einzelne Gedanke, nicht jeder einzelne Impuls ist schlecht. Aber in Summe, unterm Strich, bei jedem einzelnen Menschen, ja. Römer 3, Vers 23, ihr seht, wir schleichen uns an Römer 8 an. Römer 3, Vers 23, wir sind allesamt Sünder und mangeln des Ruhms, den wir bei Gott haben sollten. Psalm 14, Vers 3, da ist keiner, der Gutes tut. Wie gesagt, unterm Strich, es gibt einzelne Taten von Menschen immer wieder, wo man sagen kann, das ist okay, das ist eine gute Sache. Unterm Strich, in Summe, da ist keiner, der Gutes tut. Folge einfach deinem Herzen, was für ein schrecklicher Rat. Ich war entsetzt, als ich neulich hörte, das ist noch nicht lange her, dass ein Pastor einer anderen Gemeinde jemanden, der einen Rat suchte, der Wegweisung suchte, eine Frage hatte. Und ich hoffe, ich war selbst nicht dabei, ich hoffe, das wurde nur verkürzt geschildert, als ich es hörte, den Rat gegeben hat zu sagen, was willst denn du? Folge deinem Herzen. Folge Gottes Willen. Im Mittwochsbibeltreff spricht Thomas zu uns über Wege, Gottes Willen zu erkennen. Und er hat da eine Lehre gefunden, die ihm sehr am Herzen liegt. Und ich bin so dankbar, dass diese Lehre nicht sagt, hör auf dein Herz. Sondern da geht es ganz klar darum, richte dich auf Gott aus. Versuch Gottes Willen, versuch seine Stimme zu hören. Dass das betont wird. Dass gesagt wird, dann das Ergebnis dessen, was du da meinst. Das muss geprüft werden und prüf das an der Schrift. Ich greife jetzt vor, du wirst das alles später lehren, ja, aber du hast ja schon mal den Gesamtüberblick uns offengelegt. Prüf das an der Schrift, prüf das im Rat mit den Geschwistern. Letzte Woche waren einige von uns zu einer anderen Gemeindeeröffnung, nicht weit weg von hier, Evangelische Freikirche in Erkrath. Der Prediger bei der Eröffnungspredigt hat auch was zu diesem Thema gesagt. Er hat gesagt, als ich klein war, als ich ein Kind war, ich musste nicht erst lernen zu klauen. Das musste mir keiner beibringen. Ich musste nicht lernen, andere zu verhauen oder zu stehlen. Das musste mir keiner beibringen. Das war in meinem Herzen. Der Mensch ist ein gefallenes Wesen. Und vertu dich nicht, dass du Zugang zu Gott kriegen könntest, allein durch das Absingen von ein paar frommen Liedern, dadurch, dass du im Gottesdienst gehst. Alles gut, gute Dinge, aber das ist nicht, was dich in die Gegenwart des lebendigen Gottes bringen kann. Denn der ist, und wir haben das gesungen, heilig, heilig, heilig. Meins ist die einzige Aussage in der Bibel, die dreimal direkt hintereinander wiederholt wird. Heilig, heilig, heilig. 1. Timotheus 6, Gott wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann. Ich habe gesagt, der guten Nachricht geht die schlechte Nachricht voraus. Die schlechte Nachricht ist deine sündige Natur, dein unerlöstes Wesen hat überhaupt keine Chance, zu Gott durch eigene Anstrengung zu gelangen. Und die einzige Hoffnung liegt in Jesus. Und so lesen wir in Johannes 3, Vers 16, ein ganz beliebter, bekannter Bibelvers. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und für die Hörer damals war ganz klar, was die Welt heißt. das hieß nicht alle Menschen, aber es hieß die sensationelle Nachricht, nicht nur Israel, sondern auch aus den Heidenvölkern, aus den anderen. Nicht jeder Mensch, der je gelebt hat, aber aus allen Völkern der Erde wird Gott sich ein Volk sammeln. Jeder, der im Glauben zu ihm kommt, und das ist die gute Nachricht, das ist die größte, das ist die einzige Hoffnung für den Menschen und das ist gleichzeitig, außer die einzige Hoffnung zu sein, auch das größte Problem. Denn wir haben über den Zustand des menschlichen Herzens gesprochen. Und der Epheserbrief in Kapitel 2 beschreibt diesen Zustand als geistlich tot. Tot in Vergehungen und Sünden. Und überlegen wir mal ganz kurz, was macht ein Toter so? Was macht der alles? Nichts. Der macht buchstäblich nichts. Ich weiß nicht, ob jeder von hier, von uns hier Tote gesehen hat. Ich habe das und ich habe auch schon mal jemanden eingesagt. Und wenn ich mir vorstelle, ich meine, die Vorstellung ist pietätlos, aber lassen wir uns für einen Moment drauf ein. Ja, ich hätte da diesen Mann, den ich in den Sarg gepackt hat, hätte gesagt, ja, bewege mal deinen Arm. Ja, oder um ihn zu ermuntern. Ich hätte irgendwelche Übungen mit dem gemacht. Ich hätte dem massiert, irgendwas, was man sich als Wiederbelebung vorstellt. Nichts. Ein Toter macht nichts. Der Epheserbrief sagt, wenn wir ohne Christus leben, sind wir geistlich tot. Ein Toter macht nichts. Weiter heißt es da, Vers 5, wie wir in diesen Vergehungen tot waren, sind jetzt mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnaden seid ihr errettet. Den Gedankengang noch einmal kurz. Der Glaube an Jesus Christus ist unsere einzige Hoffnung. Wir werden aber in Glaubensdingen beschrieben als tot. Was muss passieren? Epheser 2 gibt uns die Antwort. Gott muss uns lebendig machen. Wir müssen durch seinen Geist angerührt werden, seine Gnade erleben, um überhaupt zu diesem Glauben zu kommen. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Wir finden Errettung, wir finden Zugang zu Gott nur aus Gnade durch den Glauben. Und diese Gnade kommt von Gott und deswegen ist er auch der Urheber unseres Glaubens. Muss Gott überhaupt irgendjemandem diese Gnade zuteil werden lassen? Muss er jemanden erretten? Er hätte jedes Recht, die ganze rebellische Menschheit einfach, und zwar buchstäblich, zur Hölle gehen zu lassen. Er hätte es nicht nötig, er müsste niemanden erretten. Auf der anderen Seite, Gott ist allmächtig, haben wir gehört, könnte er nicht einfach jeden Menschen erretten, eine Generalamnestie ausrufen, allgemeine Vergebung für alle, ohne irgendwas, ja. Gott ist souverän, er könnte das. Aber gucken wir mal, was die Bibel lehrt, dass er wirklich tut. Und jetzt lesen wir aus Römer 8, die Verse 28 bis 39. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also die er ausersehen hat, hat er vorherbestimmt, ist der Gedanke. Weiter. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie es geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Ihr Lieben, das ist eine so kostbare Stelle. Die werden wir jetzt heute Vormittag nicht völlig ausloten. Ich werde das auch nicht in Gänze versuchen. Aber ich möchte auf ein paar Punkte eure Aufmerksamkeit lenken. Es ist die Rede davon, dass Gott in seiner freien Gnade Leute ausersehen hat. Dass er sie vorherbestimmt hat. Dass er diese dann auch berufen hat. Dass er sie gerufen hat in sein Reich. Dass er sie dann gerecht gemacht hat. Durch den Glauben an Jesus Christus, an sein Versöhnungswerk. Und dass er sie verherrlicht. Wenn du Christ bist, und lass mich das kurz erklären, was ich mit diesem Begriff meine. Wenn du Christ bist und wirklich dich hingewandt hast zu dieser Gemeinschaft mit Gott, wozu gehört, dass du ihm deine Schuld gebracht hast, dass du ihn um Vergebung gebeten hast, dass du ihm gesagt hast, Herr, bitte, 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 vergib mir das, nimm mich an, erneuere mich und sei mein Herr in Zukunft. Wenn du in diesem Glauben lebst, warum bist du das? Auf einer gewissen, für uns erlebbaren Ebene, weil du es irgendwann verstanden hast, weil du es angenommen hast, weil du gesagt hast, ja, ich will. Aber hier lesen wir, es gibt eine geistliche Ebene darüber. Und die sagt, du bist es letztlich geworden, weil Gott dich gezogen hat, weil Gott dich geholt hat. Denn wenn er nicht dich belebt hätte durch seine Gnade, wenn er dir diese Frage, dieses Verlangen nicht ins Herz gesenkt hättest, dann wärst du immer noch wie diese Leiche, die ich mal eingesagt habe, nämlich tot. Diese Lehre sollte uns helfen, nicht zu stolz zu werden auf unsere Bekehrung, dass wir schlau genug waren, das Evangelium anzunehmen. Sondern sie sollte uns zutiefst dankbar machen für die Gnade Gottes, die uns dazu überhaupt erst befähigt hat. Und wenn du diesen Schritt noch nicht gegangen bist, wenn du dieses Leben noch nicht hast, aber wenn du dieses Verlangen ernstlich in dir spürst, dann streck dich aus nach Gott und fleh zu ihm. Denn das kann das Anzeichen sein, dass Gottes Geist jetzt an dir arbeitet. Dass er dabei ist, dich zu ziehen, zu sich hin. Denn eine weitere Wahrheit gilt neben dieser Erwählung Gottes auf jeden Fall auch. Johannes 6, Vers 37 lesen wir davon. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6, Vers 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Aber das ist nur die zweite Hälfte des Verses. Und in der ersten steht, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Der Vater belebt, der Vater führt zu Jesus. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn du dich an Jesus wendest in deiner Not, dann gilt diese Verheißung dir. Dann ist nicht die Frage, gehöre ich jetzt zu den Erwählten oder nicht? Nein, wenn du zu Jesus kommst, dann ist das das Zeichen. Ich mag den Prediger Charles Haddon Spurgeon sehr. Der ist nun schon eine ganze Weile nicht mehr unter uns. Aber der hatte so ganz knackige Vergleiche, so schöne Bilder. Und das war auch jemand, der ganz klar verstanden hatte, Gott lehrt, dass er seine Kinder erwähnt. Und daraus stellen sich natürlich für einen Prediger Fragen. Er könnte sagen, ja, warum predigst du denn jetzt nicht nur den Erwählten? Und der hat mal gesagt, finde ich köstlich, wenn Gott der Herr jeden seiner Erwählten einen gelben Streifen auf den Rücken gemalt hätte, dann würde ich immer ruhig umgehen und würde die Hemden hochheben und gucken. Aber, weil das nicht der Fall ist, darf ich predigen. Jeder, der da will, komme herzu zum Herrn. Und bei denen, die herzukommen und die gläubig werden, da weiß ich dann, dass sie es aus Gnaden sind, weil Gott sie erwählt und belebt hat. Um zu kommen, muss der Vater dich ziehen. Aber wenn du dich gezogen weißt, dann zögere nicht und komm auch. Und das andere Kostbare aus diesem Abschnitt aus Römer 8, den wir eben gelesen haben, wenn Gott dich zu sich gezogen hat, dann ist es seine Kraft, die dich dort hält. Das ist dann nicht deine vielleicht schwache oder wankelmütige Entscheidung, die du mal getroffen hast. Und wir haben was gehört über das menschliche Herz, ja? Trotzig und verzagt Ding. Das ist nicht deine schwache Entscheidung, die dich bei Gott hält, sondern es ist seine starke Hand. Nochmal in den Text gucken. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich will die Zeit nicht überziehen, aber ich möchte warnen noch vor zwei möglichen Missverständnissen, ganz kurz. Das eine wäre, okay, wenn ich also von Gott gehalten werde, wenn ich die Zusicherung habe, dass ich die Ewigkeit bei ihm verbringen werde im Himmel, ja, dann kann ich doch eigentlich leben, wie ich will. Dann ist doch egal, oder? Also, munter drauf lossündigen, denn ich habe ja Heilsgewissheit. Leute, passt auf mit dem Gedanken. Gebt dem keinen Raum. Denn die Gewissheit gilt dem wahren Gläubigen und nicht jedem, der mal gesagt hat, Herr, Herr. Und woran erkenne ich an mir selbst, ob ich wirklich Gläubiger bin?
Am gelben Strich.
Das wäre der Vorschlag von Spurgeon, aber der hat ja gesagt, das macht Gott nicht. Das wäre praktisch. Das wird so vieles einfacher machen. Aber wenn wir nicht zu Spurgeon gucken, sondern zu Jakobus, dann sagt er uns da was zu, im Kapitel 2, Verse 17 und 18. Denn er sagt, und es geht, er benutzt den Begriff Werke, in anderen Zusammenhängen wird sehr, sehr ähnliches Frucht übrigens genannt. An ihrer Frucht sollt ihr sie erkennen, aber Jakobus spricht von dem Begriff Werke. Er lehrt nicht, dass Werke uns retten, aber er spricht von Werken. Jakobus 2, 17 und 18. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Wir sind schon wieder bei einem Toten. Epheser 2 war es, ging es um Tod. Jakobus 2 auch. So ist der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Jetzt zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Ihr Lieben, denkt an Matthäus 7, 22 bis 23. Es geht um die Wiederkunft Christi da, passt auch in die Adventszeit. Viele werden an jedem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben? Durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Wir sind gerettet durch Gnade, ohne eigenes Verdienst, ohne Werke. Wenn aber Werke, wenn Frucht, wenn Veränderung in deinem Leben ausbliebe, dann wäre das sehr, sehr bedenklich. Wenn deine Haltung wäre, ich kann munter drauf lossündigen, ich habe ja Heilsgewissheit, dann ist das kein Anzeichen dafür, dass du wirklich überhaupt im Glauben stehst. Und wenn du das erlebst, dann flehe zu Gott um wahres geistliches Leben und um eine wirkliche Bekehrung. Das zweite mögliche Missverständnis, letzter Punkt. Welche Auswirkungen hat denn das, was wir heute gelesen haben, gehört haben, auf Evangelisation und Mission? Wir haben gehört, Gott zieht seine Kinder zu sich. Wir haben gehört, dass Jesus sagt, der Vater sendet sie ihm. Wir wissen, Gott ist allmächtig und souverän. Dann können wir uns doch Evangelisation und Mission eigentlich sparen. Ne? Was nützt dieses ganze Mühsame? Gott hat die Leute erwählt, Gottes Wille geschieht sowieso. Ihr Lieben, zu den fleißigsten Evangelisten und Missionaren, nicht nur, aber zu den fleißigsten gehörten auch reformierte Christen, die an Gottes Erwählung geglaubt haben. Und sie hatten das verstanden, was im 10. Kapitel im Römerbrief steht. Denn da sagt Gott seinen Willen, auf welche Weise er zu sich ziehen will. Römer 10, ich lese mal nur die Verse 14 und 15a. Wie sollen sie den anrufen? Ist die Rede davon, wir sollen Gott anrufen, uns an ihn wenden, zu ihm flehen. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wir brauchen nicht und wir dürfen sogar nicht spekulieren, was Gott denn machen würde, wenn die komplette Christenheit kollektiv das Missionieren einstellen würde, wie er sich dann seinen Erwählten offenbaren würde. Denn wir haben Gottes ganz klar erklärten Willen. Wir haben seinen Auftrag, wir haben einen Befehl und dieser Befehl lautet, verkündigt die gute Botschaft. Das ist wichtig. Das ist wichtig für uns als Einzelne, dass wir Zeugnis geben. Das ist wichtig für uns als Gemeinde, wie wir das machen. Wir sind noch dabei, uns aufzustellen, uns zu finden. Aber das ist ein wichtiges Thema in der Gemeindeversammlung, jetzt am kommenden Samstag, ganz konkret. Die Auswirkung von Gottes Erwählung ist nicht, dass wir nicht evangelisieren. Die Auswirkung ist, dass wir das eifrig und fleißig tun, nach seinem Wort, um nach seinem Willen seine Leute zu erreichen. Eine Auswirkung ist auch, dass wir das entspannt tun können. Wir haben keinen Druck und wir müssen anderen keinen Druck machen. Wir brauchen nicht zu manipulieren. Und wir haben keinen eigenen Erfolgsdruck, der sagt, jetzt zähl doch mal deine Bekehrten durch, ob das wirklich eine gute Sache war, weil wir gar niemanden bekehren können. Christus ist gekommen, die Seinen zu erlösen. Wenn du dazugehörst, dann freu dich, denn durch völlig unverdiente Gnade hat Gott dich gerettet und er wird dich bewahren. Hast du diese Bekehrung noch nicht erlebt und fragst du dich, ob du dazugehörst, dann erfasse das im Glauben, nimm Jesus an, sprich uns an, wenn du wissen willst, wie das geht. Bitte um Vergebung, Erneuerung und stelle dich, dein ganzes Leben, unter seine Herrschaft. Ein schönes Bild, das letzte, und bei dem weiß ich nicht, ob es auch von Spurgeon ist, aber ich habe ihn im Verdacht. Das letzte Bild ist, dass wir uns den Eingang zum Himmel für einen Moment mal vorstellen wollen, wie einen großen Torbogen. Und dann schauen wir auf diesen Torbogen und dann steht darüber ein Schild von außen, da steht, wer da will, der komme herzu und trete ein. Und dann gehen manche Menschen diesen Schritt, nicht alle. Und sie wenden sich an Gott und sie nehmen die Vergebung in Jesus in Anspruch und sie gehen da rein, gehen da durch und dann schauen sie nochmal zurück und dann sehen sie den gleichen Torbogen von innen und dann steht darauf, willkommen ihr, die ihr von Anbeginn der Zeit an geliebt wart. Das sind diese Wahrheiten, die uns die Schrift lehrt und die einander ergänzen.